Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Volo und seine Gäste.
Der goldene Adler ist vergeben. Es kehrt ein wenig Ruhe und vielleicht auch Normalität ein im Skisprung-Zirkus, aber das wird sich jetzt alles noch herausstellen. Damit hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe der Flugshow. Es ist Tag 1 nach der 74. Vierschanzentournee. Wir blicken zurück auf das Dreikönigsspringen in Bischofshofen, aber auch auf den Frauenweltcup in Villach. Eigentlich war heute angedacht, dass wir zu dritt aufnehmen, aber der liebe Daniel ist leider kurzfristig erkrankt. Deswegen von dieser Stelle aus gute Besserung. Hoffentlich bist du bald wieder fit. Aber einer hat sich durch die Tournee geschleppt und ist heute bei dieser Aufnahme mit dabei. Und das ist unser Schweizer Kumpel Andreas Schuler. Grüezi, Andi.
Grüezi wohl. Hallo miteinander und herzlich willkommen.
Gibt es für Skispringer oder Ex-Skispringer eigentlich sowas wie eine Art Tourneekater?
Tourneekater? würde ich jetzt so nicht sagen, aber dass man da, wenn man schon nicht live vor Ort dabei sein kann, dass da ja der Fernseher einzuschalten ist obligatorisch zu diesem Zeitpunkt, ganz ehrlich.
Aber ich könnte mir vorstellen, man hat sie ja auch bei einigen gestern gehört und auch gesehen, diese 10 Tage, die sie jetzt gewesen sind, die schlauchen schon. Da ist man jetzt mal froh, dass man vielleicht mal 1 oder 2 Tage runterkommen kann, auch wenn ja schon die nächste Station wartet.
Ja, also jetzt für mich im privaten Leben, ja, Arbeit fängt dann normalerweise auch wieder an im neuen Jahr und hat dann leider nicht mehr Zeit, ganz so viel Skispringen zu schauen. Und ja, logisch auch für die Springer. Das ist sau intensiv. Ich habe eine ganze Tournee, auch wenn ich oftmals in der Quali hängen geblieben bin, durchgesprungen. Aber gerade auch dann, wenn es nicht gut läuft, dann zerreißt man sich noch mehr den Kopf. Und es braucht dann schon Energie, weil ja, da geht im vor allem im mentalen Bereich ziemlich viel Energie flöten.
Aber auch die vorne gelandet sind, haben gestern durchklingen lassen. Es ist schon gut, dass es jetzt irgendwo auch vorbei ist. Wie im letzten Jahr hat Daniel Trofenik dieses Tourneespringen gewonnen, dieses letzte. Nur der Unterschied ist, er ist nicht Gesamtsieger geworden, denn der ist auf Platz 2 gelandet mit Domen Preoz und Dritter wurde Ryoyo Kobayashi. Und ich finde, Andi, Ehre wem Ehre gebührt. Wir müssen über den neuen Träger des Goldenen Adlers gewinnen. Domen Preoz gewinnt diese Vierschanzentournee mit 42,3 Punkten Vorsprung. Also an der Verdientheit dieses Sieges besteht mal gar kein Zweifel. Die Frage ist, welche Komplimente, die man ihm noch nicht ausgesprochen hat, kann man ihm jetzt eigentlich noch aussprechen?
Ja, ich glaube, die Komplimente, die gab es zuvor schon, dass er es einfach jetzt bis zum Schluss eiskalt durchgezogen hat, dass ja, das muss man auch erstmal machen, ganz ehrlich. Ich kann selber nicht von Erfahrung sprechen dabei, aber da muss schon ziemlich viel Druck auf einem auch sein. Und ja, es kann im Skispringen auch ziemlich schnell mal, auch wenn man in Form ist, eine Gurke dabei rausschauen. Und das ist ihm einfach nicht passiert. Und deshalb, ja, hochverdient gewonnen und ja, zum Helden gekürt mit Bravour, würde ich mal sagen.
Und irgendwo finde ich sogar fast ein bisschen, ja gut, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber auch ja, im Nachhinein gar nicht so verkehrt, dass er nicht das letzte Springen auch noch gewonnen hat, weil sonst hätte man sich darüber unterhalten müssen, Mensch, wo ist denn der halbe Punkt am Berg Isel verloren gegangen? Ist er da, wie wir ja auch angemerkt haben, vielleicht auch nicht gerecht genug benotet worden, sondern jetzt ist er zweimal Erster, zweimal Zweiter geworden. Also es passt dann auch unterm Strich einfach.
Ich glaube schon auch, das kann vielleicht für, ja, ich habe es mir gestern genau auch gedacht, dass es dann halt dem Ego vielleicht ein bisschen weniger schadet. Und ja, so sind irgendwie auch die anderen Nationen doch noch zum Zug gekommen und es ist nicht ganz so extrem dumm und präuzhaltig gewesen, das Ganze. Also ja, meinem Österreich mit einem Heimsieg noch und finde eigentlich das Ende so ganz okay.
Würde ich auch so behaupten. Ja, lass uns über Österreich sprechen. Logischerweise gleich das nächste Team, was da in der Ergebnisliste aufscheint. Es war wahnsinnig spannend bis zum Schluss noch zwischen Jan Hörl und Stefan Embacher um Platz 2 und 3. Vielleicht jetzt auch nicht so unbedingt die Namen oder zumindest ein Name, mit dem man vor Saisonbeginn rechnen durfte, dass der da auf dem Podest landet. Wahnsinnig beeindruckend. Wie ich fand, genauso wie die gesamte österreichische Mannschaftsleistung gestern am Leitereck, also mit 1, 2, 3, 4, 5 unter die besten 10 und dann noch ein Clemens Aigner auf der 11. Also es macht den anderen Nationen, glaube ich, schon wieder Angst, in welcher Übermacht sie da aufgetreten sind.
Ja, also wir kennen ja das schon von den letzten Jahren, dass sie zur Tournee und zum Heimspringen extrem stark sein können. Ich find's schon halt auch extrem beeindruckend, weil ja, in Engelberg hat man schon von einer Krise gesprochen im österreichischen Lager und dann kam ziemlich rasch eine Kehrwende und ich glaube, jetzt spricht keiner mehr davon. Entsprechend, ja. Crazy, was da jetzt innerhalb von 2 Wochen sich auf der Rangliste geändert hat und sehr viel rot-weiß-rot anzutreffen ist.
Ja, und Andreas Wiedhölzl muss sich mal wieder der Luxusthematik stellen. Wen nehme ich denn jetzt überhaupt noch mit auf die nächsten Stationen? Weil er hat nun mal de facto ein Überangebot. Also die Entscheidung würde ich jetzt auch nicht treffen wollen, nachdem wer sich da jetzt sonst noch so alles angeboten hat, außer dem Team, was jetzt so die letzten Wochen unterwegs war.
Ja, definitiv. Und vor allem dann hinblicklich auch ja, Winter-Highlight Olympia wird es noch weniger einfach, aber ja, es haben sich schon jetzt ein bisschen Embacher, Hörl, Joe Fenech abgesetzt und dann, puh, ja.
An Stefan Kraft kommst du normalerweise auch nicht vorbei.
Ja, aber man könnte auch sagen, du, da haben sich ein paar Junge, oder ja, Jonas Schuster hat sich so aufgezwungen und der ist noch so jung, könnte man ja auch die Chance geben, jetzt mal einfach mit dabei zu behalten. Aber ja, ich überlasse die Entscheidung mal ihm, ganz ehrlich.
Dafür wird er auch bezahlt, ja. So. Einer, der jetzt nicht mehr mit dabei ist, aber in Bischofshofen verabschiedet wurde, ist Daniel Huber. Da hat uns da der 1896 schon vor Weihnachten, als der Daniel sein Karriereende bekannt gegeben hat, gefragt, ob wir noch ein paar Worte zu ihm verlieren können. Ich bin mal so dreist und fange an und das ist für mich eines der größten What-Ifs der jüngeren Skisprung-Vergangenheit, weil wenn der Mann fit war, war er automatisch Weltspitze. Er hat Springen gewonnen, er hat teilweise sogar dominiert. Also in der letzten Phase, wo er wirklich fit war, war er für den Zeitraum der beste Skispringer der Welt. Und das ist schade, dass er einfach so viel Verletzungspech hatte, dass wir eigentlich nie erfahren haben, wie gut er auch auf Strecke hätte sein können. Und ja, tut mir in dem Sinne leid für ihn, aber freue mich für ihn in dem Fall, dass er dann auch seinen Frieden mit der Sache machen konnte. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, kann ich gar nicht viel anders ausdrücken. Das hast du sehr, sehr gut formuliert. Ich fand das schon vor 2 Jahren ist das mittlerweile schon her, oder 3 sogar, da, wo er ja eigentlich die Skiflugsaison dann Ende Winter dominiert hat. Das war extremst eindrücklich. Kam da eigentlich ja auch wieder aus der Verletzung zurück und hat einfach mal allen gezeigt, hey, well. Ich bin der beste Skiflieger der Welt und das war, ja, das zeichnet ihn schon auch irgendwo aus, auch wenn jetzt er nicht eine lange Weltcup-Karriere in diesem Sinne hatte, aber da kann man, wenn man in 10, 20 Jahren auf das Ganze zurückblickt, schon auch extrem stolz auf sich sein. Halt auch zu wissen, ja, wenn man alle Dinge beieinander hatte, wenn es gesundheitlich passte, dann war ich einfach Weltspitze und das können wenige Springer von sich sagen.
Ja, 100%ig. Also ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Also selbst in dieser nicht ganz so langen Karriere hat er es geschafft, 8-mal auf dem Podium zu stehen, hat 3 Weltcupsiege gefeiert, ist Dritter bei der Raw Air geworden und dann, wenn ich mich nicht irre, 2024 war es tatsächlich erst, als dann Planitzer da das Skifliegen gewonnen hat und glaube ich auch diese Sonderwertung Planitzer 7. Also das war wirklich ein, ja, krasser Beleg dafür, was der Mann eigentlich für Anlagen gehabt hätte, wenn der Körper dann eben immer mitgespielt hätte. Also von daher geht da schon auch ein großer, auch wenn das nicht für lange Zeit gewesen ist. Und man muss ja sagen, seine letzte gröbere Verletzung hatte eigentlich die Karriere von Maximilian Ordner erst so richtig ermöglicht, weil ohne die wäre der in der vergangenen Saison gar nicht ins Weltcup-Team gerutscht.
Ja, das ist eigentlich schon ein bisschen, pff, ist eigentlich recht krass so zurückblickend, aber das zeigt halt auch irgendwo, dass die Entscheidung extrem verständlich ist, weil halt das, ja, dass die österreichische Mannschaft so stark ist und braucht es halt einfach schon nochmal einen extra Kick Motivation, dass man, ja, dass man weiß, man muss zuerst einmal an keine Ahnung, wie vielen Athleten vorbeikommen, bis man dann wieder im Weltcup-Team ist und deshalb absolut verständlich auch.
Ja, und positiv in dem Sinne logischerweise für die Österreicher, wie wir es gerade angesprochen haben, sie müssen sich keine Sorgen machen, wer diesen Platz denn einnimmt. Da gibt es Nationen, bei denen das nicht ganz so rosig aussieht. Und damit würde ich sagen, wir kommen so ein bisschen zu einem Turnierfazit für die deutschen Skispringer, die, ja, wir konnten es gestern hören und auch sehen, so ziemlich auf der letzten Rille dahergekommen sind. Felix Hoffmann hat ja öffentlich gemacht, dass er seit geraumer Zeit mit Knieproblemen zu tun hatte. Dafür fand ich die Leistung umso beeindruckender. Und Philipp Raimund hat es vor dem Dreikönigsspringen richtig zerlegt. Also der ist richtig, richtig krank geworden, ist aber trotzdem Zwölfter geworden. Und die beiden beenden die Tournee als bester Deutsche auf Platz 6 und Platz 8. Zwei Top-10-Plätze in der Gesamtwertung, die zwar wahrscheinlich hinten raus niemand mehr so richtig interessieren, weil bei der Tournee geht es nur mal um den goldenen Adler. Aber die man, glaube ich, im Vorfeld der Tournee so genommen hätte aus deutscher Sicht, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, also du, man muss zuerst einmal in Top Ten in der Tournee rausspringen. Das ist schon, ist schon eine Meisterleistung. Auch wenn, ja, wie du es gesagt hast, schlussendlich, was in Erinnerung bleibt, ist der Goldene Adler gewonnen hat. Aber ja, gerade wenn man jetzt schaut, wo der Philipp und der Felix auch herkommen, vor allem beim Felix, einfach ja sau stark, wie er das gemeistert hat. Und ja, wenn der Philipp noch krank so eine Leistung hinbringt, dann sind wir dann gespannt, wenn er wieder fit ist, was dabei rauskommt.
Ich sehe jetzt für die beiden so ein bisschen eine Zwickmühle. Sollen sie sich jetzt rausnehmen, vollständig regenerieren? Bei Hoffmann wissen wir jetzt auch noch nicht, was die Untersuchung, die geplant ist, ergibt. Oder schleppt man sie jetzt noch mit nach Zakopane, weil dort springt oder dort steht ein Superteamspringen an? Und wenn man so ehrlich ist aus deutscher Sicht, im Grunde genommen können nur die beiden dort was richten. Also ist auch eine Entscheidung, die man jetzt nicht unbedingt treffen möchte eigentlich.
Ja, es ist halt gerade so ein bisschen, wäre jetzt Sapporo nächstes Wochenende, wäre es einfacher gefallen, die Entscheidung zu fassen, weil ja, Übersee zu reisen, das nimmt dann schon sehr viel Energie und dann hätte man definitiv gesagt, nee, nächstes Wochenende lassen wir wohl besser aus. Aber jetzt so mit Zakopane ist dann schon, wie noch, also wie du gesagt hast, noch mit dem Superteam, coole Weltcup-Station. Denke ich, fällt es nicht ganz so einfach, aber jetzt. Ja, wenn man strategisch sieht oder sieht, ich meine, für die beiden ist ganz klar nachher dann auch Richtung Olympia das Highlight. Ich persönlich hätte jetzt gesagt, zuerst mal dem Knie von Felix eine Chance geben und dass der Philipp sich wieder komplett regeneriert, aber würde auch verstehen, wenn sie sich entscheiden, da jetzt in Zakopane an den Start zu gehen.
Ja, das wissen wir, Stand der Aufnahme noch nicht, aber wollten es natürlich zumindest mal andiskutieren. Ich habe überlegt, wir sind ja große Freunde der Sandro-Pertile-Skala, lieber Andi. Deswegen schauen wir uns jetzt zumindest mal die deutschen Skispringer abschließend für die Tournee im Detail an und vergeben Punkte von 1 bis 10. Lass uns
Okay.
auch gleich mit dem Besten anfangen, Felix Hoffmann. Ich vergebe in dem Fall einen 9 von 10, weil es nicht viel mehr gibt, was man bei seiner ersten kompletten Tournee hätte besser machen können.
Ich gebe mir 10 von 10, ganz ehrlich. Weil das ist, man muss sehen, das ist, wie du gesagt hast, seine erste komplette Tournee. Und ich meine, in den vergangenen Jahren hat er gekämpft, dass er das irgendwie vom COC in den Weltcup bringen kann. Und der ist jetzt einfach an der Weltspitze und hat sich etabliert. Das finde ich eine absolute 10, ja.
Okay, was geben wir Philipp Raimund, der schlussendlich, wie gesagt, Achter geworden ist und im Vorfeld ja so ein bisschen zumindest als deutsches Zugpferd so gehandelt wurde?
Dann mache ich den Start. Ich hätte mich jetzt an seiner Platzierung angeschlossen, eine 8.
Würde ich auch sagen, ja. Also, man hat schon gemerkt, es ist nicht mehr ganz die Lockerheit da gewesen, die im Vorfeld vielleicht noch da war. Auch so ein bisschen dieses Thema so Erwartungshaltung und auch, dass man als Teamleader in die Tournee geht. Aber gerade angesichts der Umstände und der Krankheit und des Malheurs, was ihm ja in Innsbruck noch passiert ist, was ja auch nicht ganz folgenlos blieb, bin ich da vollkommen bei dir. 8 von 10, finde ich gut.
Ja, definitiv.
Dann kommt Pius Paschke als 23. Keine Finalteilnahme in Oberstdorf. Dann 21. Partenkirchen, 28. Innsbruck, 24. Bischofshofen.
Das ist schwieriger, hä?
Hm.
Ist dann noch so ein bisschen im Verlauf oder ja, der Saison bis anhin gleichzustellen, oder? Ich hätte jetzt. Ich hätte mich auf eine 6 geeinigt.
Ja. Besser sehe ich es ehrlicherweise auch nicht. Also, man hat so das Gefühl, es steckt mehr drin, als rauskommt, aber es kommt eben nicht mehr bei raus.
Ja, genau. Und nichtsdestotrotz, dreimal ja zu punkten ist jetzt definitiv nicht schlecht. Muss man erst mal machen, oder? Aber ja, wir wissen, dass der Pius eigentlich auch ziemlich viel mehr drauf hätte. Deshalb finde ich eine 6 einen guten Kompromiss.
Ja. So, und jetzt kommen wir zu zwei Fällen, die sehr schwierig sind, finde ich. Andreas Wellinger ist 36. geworden mit den Plätzen 48, 32, 37 und 35. Das ist das erste Mal, dass er eine komplette Vierschanzentournee bestreitet und nicht ins Finale kommt. Und er hätte zumindest bei den österreichischen Stationen es locker drin gehabt, zumindest mal in die Punkte zu springen, dann wäre man gleich ein bisschen gnädiger gewesen. Aber weil es ihm nicht gelungen ist, bin ich ehrlicherweise bei einer 3 von 10. Da kann man nicht mehr davon sprechen, dass das ausreichend ist.
Ja. Ich tue mich schwer, da als neutraler Schweizer schlechte Bewertungen abzugeben, aber ich hätte mich jetzt maximal auf eine 3,5, die mir allenfalls auch auf eine 4 aufrunden können, geeinigt, aber schon auch ganz ehrlich eher eine 3, wie du gesagt hast, auch weil es halt jetzt eigentlich gegen Tourneeende hätte man wirklich das Gefühl gehabt, doch jetzt mal zumindest Punkte sollten drin liegen und dann ist es halt leider doch nicht so rausgekommen.
Ja. Ja, also dass dir mal eine Landung missrät, das kann passieren, das passiert anderen logischerweise auch, aber also gerade dieses Duell gestern gegen Rob Oblak, nichts gegen Rob Oblak, aber das darfst du als Andreas Wellinger nicht verlieren und dann ausscheiden. Also das, ja,
Ja.
deswegen schwierig. Und dann bleibt uns noch auf Platz 45 Karl Geiger. Qualifikation in Oberstdorf nicht geschafft bei seinem Heimspringen. 33. in Partenkirchen. Punktgleicher 31. in Innsbruck. Das war zugegebenermaßen noch ein bisschen unglücklich, aber er hätte es auch so nicht ins Finale geschafft und dann zum Abschluss noch 45. in Bischofshofen und ja, also für ihn war es das zweite Mal, dass er die Tournee komplett bestritten hat und nicht ins Finale gekommen ist, aber also bis auf diesen einen Sprung ansatzweise in Innsbruck habe ich keinen gesehen, der mir auch nur irgendwie gefallen hätte, deswegen bin ich da sogar bei einer 2 von 10, das tut mir leid.
Ja, ich hätte ihm da schon mindestens eine 3 gegeben, weil mehr aus dem Grund, ich habe noch im Hinterkopf einfach, dass er halt Anfang Saison tatsächlich einfach um die Quali schon gekämpft hat. Und die hat er jetzt, abgesehen von Oberstdorf, zumindest ja, souverän gemeistert und hat ja, stand mit einem Bein schon im zweiten Durchgang. Deshalb fand ich schon, war es ein Schritt vorwärts. Insgesamt, ich hätte vielleicht sogar fast auf eine 4 mich einigen können, aber nee, 3, 3, das passt.
Okay. Ja, auch mal sind wir ja trotzdem nicht weit voneinander weg, aber unterm Strich muss man sagen, also gerade für die letzten beiden sehr enttäuschend, für Pius Paschke durchwachsen, die anderen beiden, die vorne mitgesprungen sind, ja, haben wir in jeder Folge lobend erwähnt und bleiben da auch dabei. Deswegen schon mal gut in dem Sinne. Aber das bedeutet natürlich auch, dass Stefan Horngacher seine Amtszeit als Bundestrainer beendet, ohne dass er die Verschanzentournee gewonnen hat. Wenn man die Siegerliste durchgeht in der Zeit, wir haben zweimal Polen mit David Kubacki und Kamil Stoch, also zwei Springer, die er vorher trainiert hat. Wir haben zweimal Ryoyo Kobayashi, Hallvoegner Granerud, Daniel Schofenig und Domantas Priots. Also es sind auch einige Nationen gewesen, die die Tournee gewonnen haben. Nur Deutschland halt eben nicht. Und er ist zwar heute nicht dabei, aber er hat sich im Vorhinein trotzdem bei mir gemeldet und seiner Verzweiflung Ausdruck verliehen. Der liebe Tobi, unser Tournee-Reporter. Und er hat auch einen Kommentar geschrieben auf seinem Portal, für das er schreibt, chiemgau24.de. Und hat geschrieben, 2019 trat Stefan Horngacher das Amt des Bundestrainers im Skispringen der Herren an. Der Auftrag war klar, Deutschland sollte nach 2002 endlich wieder die Vierschanzentournee gewinnen. 7 Jahre später steht fest, Horngacher hat das große Ziel verpasst. Nach dieser Saison ist Schluss für den 56-jährigen Österreicher. Er geht von der größten Bühne im Skispringen mit einer gescheiterten Mission und einer Entwicklung, die für die Zukunft nichts Gutes verheißt. Da würde mich jetzt mal deine Meinung zu interessieren, Andi, als neutraler Schweizer.
Oh Mann, das ist fies. Ja, jetzt mal, die Worte passen eigentlich schon ein bisschen, ganz ehrlich. Ich kann es zu wenig einschätzen, wie es wirklich jetzt mal in der Nachwuchsstruktur aussieht. Ich meine, Deutschland, also ja, in Deutschland sind sehr gute Trainings, Skisprunganlagen, da muss man, denke ich, nicht drüber diskutieren, aber jetzt rein, wenn man die Resultatlisten auch vom FISGÖB, COC anschaut, hat man schon einfach das Gefühl, es kriselt ein bisschen auch in dem, was halt nachkommt. Man weiß nie, es muss einfach zwei Athleten müssen sich gegenseitig auch hochpushen können, dann zieht vielleicht noch einer nach, das kann sich immer noch ändern, aber ja, insgesamt gesehen würde ich schon sagen, sieht für Team Deutschland als Ganzes weniger gut aus wie auch schon. Und ja, zu der Mission vom Horngacher, ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass das die Mission hätte sein sollen. Wenn es so war, dann ja, aber man muss fairerweise auch sagen, jetzt abgesehen von der Tournee, die ja gerade die ersten Jahre in seiner Amtszeit konnte das Team schon auch sehr, sehr viele gute Erfolge feiern, wo man nicht außer Acht ja, lassen sollte. Müsste jetzt auch selber nachschauen, aber dort mit Geiger, Wellinger, Eisenbichler gab es da sicher sehr, sehr, sehr viele Highlights auch und das muss man ja zuerst einfach mal hinkriegen. Das kommt nicht einfach so.
Ja, wenn man sich wirklich dran festklammern will, dass dieser Tourneesieg, dieser Vermaledeite aus deutscher Sicht, dass das die Mission war, dann finde ich das vollkommen legitim zu sagen, ja, es ist gescheitert, weil nicht geschafft. Auf der anderen Seite, wenn man sich anguckt, seine beiden Vorgänger, namentlich Werner Schuster und Peter Rowein, wenn man sich noch daran erinnert, haben das auch nicht geschafft. Und so von den Podiumsrängen Platzierung, gut, die Ära Horngacher war jetzt ein bisschen kürzer als die von Schuster, schaut es nicht großartig anders aus, wie du schon gesagt hast. Aber deswegen, ich habe ihm dann auch gleich gesagt, du, ich würde mir gerne nach der Saison mal die Zeit nehmen und die Gesamtära Horngacher mal anschauen und das jetzt nicht unter der Saison, weil letzten Endes gehört dann nur mehr zu als eine Vierschanzentournee und so das Gefühl, dass es nicht rosig ausschaut. Aber wie du schon gesagt hattest, wenn man das deutsche Skispringen als Ganzes betrachtet, darf man zu Recht besorgt sein. Auch, meine, die nationale Gruppe war auch immer so ein gutes Indiz dafür, hey, wie konkurrenzfähig sind die denn eigentlich? Und das war jetzt in diesem Winter nicht besonders. Andererseits, es kam jetzt auch nicht aus dem Nichts. Und ich bin auch der Meinung, dass es auch die nächsten 2, 3 Jahre nicht viel besser ausschauen wird. Aber es sind immer noch ungelegte Eier, über die wir sprechen. Deswegen würde ich sagen, lass uns da mal abwarten. Eine Frage, die uns unser Zuhörer Jan noch geschickt hat, die ich sehr spannend finde, wo ich mir auch noch nicht abschließend sicher bin, wie das dann ausschaut, ist dieses Thema Olympianorm. Sowas gibt es ja, wie wir wissen. Und er hat geschrieben, Karl Geiger hat die Olympianorm noch nicht geknackt. Einmal Top 8, zweimal Top 15. Der DSV hat 4 Plätze. Und jetzt fragt er, heißt das, Karl bleibt wirklich zu Hause, wenn er die Norm nicht mehr packt? Also, in den Kriterien hält man sich da immer noch so ein Hintertürchen offen. Es steht auch beim DOSB, dass es Ausnahmen geben kann. Aber es wird natürlich schon gewünscht, dass man die packt.
Ich nehme mal an, es wird so sein, dass sie auch ein Team irgendwie stellen werden können. Das heißt, also Raimund, Hoffmann, die haben fix die Quali bei Pius
Paschke
und
auch, ja.
okay. Und bei
Willinger
Wellinger.
auch, hat ein Top-8-Ergebnis, ja.
Ah, in Ruka, ja. Dann würde halt schon Stand jetzt eigentlich den Fokus auf diesen 4 sein, oder? Ob man dann jetzt noch einen fünften Mann mitnimmt und ob das dann auch der Kalle sein soll, sei mal dahingestellt. Aber Stand jetzt sieht es meiner Meinung nach schon nicht so rosig aus, ja.
Und wir haben ja auch das Ding, es wird so gesehen kein Ersatzmann mehr mitgenommen. Das heißt, es sind 4 Quotenplätze und die 4 werden dann auch mitgenommen, weil du für das Teamspringen keinen Ersatzmann mehr brauchst, da es ja das Superteam bei Olympia gibt. Und
Okay,
da
4 Punkte, ja.
sind 2 entsprechend schon drin. Das heißt, aktuell gehen wir mal davon aus, dass wenn er die Norm jetzt nicht packt und es bleiben nur noch 2 Wochenende bis dorthin, dann ist das Thema Olympia für Karl Kaiger durch.
Sieht, ja, also ich glaube gerne an Wunder. Ich würde es ihm auch gönnen, weil ja, so ein toller und sympathischer Sportler, aber aktuell sieht es leider auf dem Blatt nicht gut aus. Ne?
Dann lass uns auf deine Landsleute schauen, lieber Andi. Und da können wir jetzt mal ganz dreist mit dem Adler beginnen, finde ich. Denn der lag dieses Mal sowas von auf der Hand. Dada 1896 hat ihn auch vorgeschlagen, nämlich Sandro Hauswirth. Eine der Entdeckungen der Vierschanzentournee, würde ich mal behaupten. Ein Mann, der bis vor dieser Saison noch gar keine Weltcup-Punkte überhaupt geholt hat, wird im Gesamtklassement, sagt ihr, glaube ich, in der Schweiz, gell? 17.
Classement.
Klassement auf Französisch, okay.
Ja, man kann nicht beides sagen, aber ja, 17. oder 18.
17. habe ich gerade noch.
17.
Ja.
Okay, auch noch besser, oder?
Ja,
Aber
absolut.
nee, finde ich ja, absolut geil und haben wir ja schon diskutiert, aber Adler sowas von verdient. Ja, ich finde schon bei ihm, da muss ich jetzt ein bisschen schwärmen und ein bisschen ausholen. Ich find's einfach sau cool, weil der hat jetzt jahrelang gefightet, ist ja auch nicht mehr der jüngste Skispringer. Und ich habe ihn als Teamkollege noch ja, erlebt, als extrem guter Kollege, auch nach wie vor. Und der hat sich einfach, auch wenn, Entschuldigung, wenn ich so sage, wenn es beschissene Wettkämpfe gab und er hätte ein viel größeres Potenzial gegeben, er hat irgendwie einfach probiert, seinem Weg treu zu bleiben. Und jetzt fängt sich das irgendwie an auszuzahlen. Ich meine, es hat sich in der Saison schon so ein bisschen angedeutet. Anfang Saison war es immer so knapp nicht der zweite Durchgang, irgendwie Platz 31, 32, 33. Und dann hat es in Klingenthal dann aufs Mal geklappt und seitdem her arbeitet er sich so richtig schön rein. Und jetzt gerade bei der Tournee, wo das Level einfach nochmal höher ist, zeigt er einfach, dass er extrem stabil abruft und das gefällt mir saugut und das hat er sich sowas von verdient.
Sehr schön, auf jeden Fall. Ja, man hat ja auch so den Eindruck, er hat jetzt auch mit Bine Norcic vielleicht den richtigen Trainer zur richtigen Zeit in seiner Karriere auch bekommen.
Ja, kann schon sein. Ich kenne den Biene leider nicht so gut persönlich, aber ich würde jetzt Sandro schon auch so einschätzen, dass es irgendwo auch auf der persönlichen Ebene gut passen muss mit dem Trainer, dass er, ja, ausleben ist das falsche Wort, aber ich meine, dass er ein guter Skispringer ist, oder ein großes Talent, das hat er schon extrem früh gezeigt, aber konnte das einfach über Jahre lang dann nie wirklich rüberbringen. Und vielleicht kann es jetzt gerade sein, dass der Biene irgendwo ihn so greifen kann, dass er es jetzt auch umsetzen kann. Und ja, muss irgendwie so sein. Oder vielleicht hat er auch persönlich irgendwo den Hebel einfach dort angezogen, wo es sein sollte. Aber ja, cool. Und bin extremst gespannt, wie das weitergeht.
Ich auch. Und seine Paradedisziplin des Skifliegen kommt ja erst noch. Also
Ja, genau.
vielleicht sehen wir noch bessere Ergebnisse von ihm.
Ja, spätestens in Planitza, das ist seine
Ja,
die Chance,
das
die für
wäre
ihn
cool.
gemacht ist.
Da freue ich mich jetzt schon richtig drauf. Ja, sehr cool. Sandro Hauswirth, bester Schweizer in der Tourneewertung. Das ist auch was, mit dem du bei Sportwetten, glaube ich, richtig Cash hättest machen können. Also da wäre die Quote, glaube ich, astronomisch hoch gewesen. Wie schaut es denn sonst aus bei deinen Landsmännern? Glaube ich, Gregor de Schwanden hat gestern ziemlich gelitten bei seinem einzigen Sprung, den er absolvieren durfte.
Ja,
Wie blickst du sonst auf den Rest des Schweizer Teams bei der Tournee?
beim Gregor war es, er hatte ja in Engelberg und Klingenthal hat er ein bisschen gekriselt, wenn man so sagen darf. Hatte dann eigentlich in Oberstdorf recht und da gezeigt, okay, hat es noch im Wettkampf nicht so gut rübergebracht, aber Quali-Training hat er da gezeigt, hey, ich bin eigentlich schon irgendwo Richtung Top 10 etabliert. Konnte es dann aber nicht wirklich zeigen, hat dann in Garmisch Top Ten erreicht, Innsbruck ging hier wieder hinten raus und gestern hat dann einfach mal den Schanzentisch um gefühlte 30 Meter verpasst. Das kann mal passieren. Aber was bei ihm irgendwo einfach aktuell ein bisschen fehlt, ist so die, ich weiß nicht, ob man Lockerheit sagen darf, aber halt so irgendwie doch schon auch die, doch, ich würde sagen, Lockerheit, dass die Stabilität auch selbstverständlich ist. Er deutet es manchmal an, kann es einfach nicht stabil rüberbringen und so irgendwo Fahrt aufnehmen. Ist eigentlich jetzt eine gute Phase, vielleicht sich auch ein bisschen rauszuziehen und da wirklich nochmal an den Basics zu schrauben. Und sonst bei allen anderen wurde ja mal ausgewechselt mit Payer, Trunz, Amann, Kesseli. Würde ich jetzt alles ein bisschen ins gleiche Boot packen. Gerade, ja, Kilian hat mal gepunktet, Felix hat mal gepunktet, Amann war ein paar Mal nahe dran, aber es fehlt einfach so noch ein bisschen, ja, der eine Schritt, den jetzt zum Beispiel Sandro gepackt hat, dass er da wirklich sich eigentlich stabil in den zweiten Durchgang reinspringt, das fehlt einfach noch ein bisschen und ja, hoffe natürlich, dass das einer von den anderen noch hinbringt.
Ja, und auch bei euch ist ja das Thema Olympiaselektion durchaus interessant. Also so gesehen, sicher fühlen dürfen sich aktuell nur Sandro und Gregi. Und wer die anderen beiden sind, das wird sich ja jetzt noch erst herausstellen, ne?
Ja, da möchte ich auch keinen Entscheid fallen und vor allem auch, wenn man nur schon, wenn man an die nächsten Weltcups schickt, um überhaupt die Chance zu haben, um sich weiter zu qualifizieren, ist auch ein Thema, weil also man hat, wie du gesagt hast, die zwei Athleten, die eigentlich ziemlich fix sind und dann hat man ja insgesamt eigentlich fast sechs Athleten, wenn ich mich nicht täusche, also Kesseli, Trunz, Amann,
Paja.
Payer und dann gäbe es noch den Yannick Quasi, der auch noch mal gepunktet hätte in Engelberg, gepunktet hatte. Ob man vielleicht dem auch noch eine Chance gibt, aber ja, die alle potenziell könnten mit ein, zwei guten Resultate die Quali noch packen.
Werden spannende 2 Wochenenden auf jeden Fall noch, bis wir da Klarheit haben. Der Lugi fragt uns abschließend noch, was unser persönlicher Four-Hills-Moment war bei dieser Tournee.
Puh.
Fällt mir schwer, ehrlicherweise. Ich würde, glaube ich, ganz banal auf den Schanzenrekord von Stefan Embacher gehen, weil ich nicht geglaubt hätte, dass man dann noch mal weiterspringen kann als vorher schon.
Ja, ist, finde ich, ein guter, ja. Bei den ersten zwei Stationen sonst, ja, dominiert, war zu erwarten. Ich fand schon auch den Sieg von Renny Kaido, fand ich schon auch ziemlich geil. So den ersten Weltcup-Sieg in Innsbruck zu holen, in seinem tobenden Kessel. Und der Wettkampf war dann schon extrem spannend, wenn man drei Athleten auf dem Podium hat, die so nahe zusammen sind. Hätte ich jetzt noch als Highlight, ein zweites Highlight angesehen.
Ja, finde ich total fair. Es soll ja auch schon erste Weltcup-Siege am Berg Isel gegeben haben, die nur durch Windglück und in einem Durchgang zustande gekommen sind. Da musste er definitiv an dem Tag mehr aufs Parkett liefern. Finde ich gut.
Das hat er gemacht, ja.
Ja. Ja, es gab natürlich obligatorisch jetzt am Finaltag der Tournee noch eine Medienrunde mit FIS-Renndirektor Sandro Pertile, wie das so üblich ist. Das macht er immer so. Und er hat dort auch ja nicht zum ersten Mal angedeutet, dass man eben jetzt, wo es zur Fusion kommt mit dem Frauentross, dass man möglicherweise das Teilnehmerfeld bei den Herren reduziert. Und auch da würde der Lugi unsere Meinung zuhören wollen.
Ja, ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen, wie es dann sein sollte. Ich habe irgendwie Sachen gesehen von ja, Probedurchgänge weglassen, Teilnehmerfeld kürzen. Finde ich, macht schon irgendwo Sinn, weil ja aktuell, wenn man 65 Starter hat bei den Männern hat oder 65 plus, die dann zuerst mal zwei Trainingsdurchgänge Quali durchspringen müssen und dann am nächsten Tag noch drei Durchgänge mit 50, also zuerst 50 Athleten, zwei Durchgänge und dann noch einer mit 30, zieht sich dann schon extrem lange. Und wenn man dann noch die Frauen hinzunimmt, auch für den Veranstalter, für all die Helfer, ja, was dabei genau rauskommen soll, sei mal noch dahingestellt, aber ich finde den Ansatz eigentlich nicht schlecht. Irgendwo probieren, ein bisschen zu kürzen, ohne halt eigentlich das klassische Format vom K.O.-Duell und so weiter wegzulassen. Das fände ich extrem schade.
Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Es gibt genügend Weltcups in der Saison, wo ich mir so denke, ja, das würde den Wettkampf attraktiver machen, wenn meinetwegen 10 Leute weniger dabei sind, dass du mit 40 in den ersten Durchgang gehst, so wie es ja bei den Frauen auch der Fall ist. Damit hätte ich jetzt keine Bauchschmerzen. Allerdings finde ich schon diese 25 Duelle wirklich sehr, sehr sexy bei der Tournee. Also da hätte ich Bauchschmerzen mit, wenn man sich davon verabschieden würde. Wir haben uns ja in der letzten Folge auch darüber ausgelassen, dass man das bei den Frauen wieder anders gemacht hat, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Deswegen hoffe ich mal, dass man daran zumindest festhält. Aber wir wissen es zum jetzigen Stand noch nicht. Ist natürlich schade, weil du dann wieder Springern die Möglichkeit nehmen würdest, es mal einen Wettkampf zu schaffen. Wir wissen auch, wie schwierig die Qualifikation manchmal ist. Aber ich glaube, den Wettkämpfen an sich wird es sogar gut tun, weil die Dichte einfach noch größer werden wird.
Ja, eigentlich schon. Kann auch gar nicht viel mehr hinzufügen. Aber ja, ich habe mir nur gerade so kurz überlegt, was wäre einfach so den Lucky Loser wegzulassen, aber dann ändert sich das Ganze auch nicht wirklich extrem. Hat einfach fünf Springer weniger im zweiten Durchgang, macht dann, ja, gibt dir 5 Minuten oder 10 Minuten im ganzen Programm, aber
Ja.
vielleicht einfach mal einen Probedurchgang rauszustreichen, da könnten vielleicht auch alle Springer damit leben und würde dem Veranstalter und dem Ganzen drumherum schon ein bisschen Entlastung geben.
Jo, dann steht jetzt als nächste Station Zakopane auf dem Programm. Da habe ich mir nur so gedacht, ich wünsche dem besten Polen bei der Verschanzentournee, bei dem wir auch noch kurz sprechen sollten, Kacper Tomaszak, der ist Zwölfter geworden. Gerade mal 1,4 Punkte hinter einem gewissen Stefan Kraft. Dem wünsche ich jetzt sehr, sehr viel Kraft. Die wird er denn brauchen in Zakopane, weil sich, glaube ich, schon sehr, sehr viel auf ihn konzentrieren wird, wenn jetzt nicht die Verabschiedung von Kamil Stoch vor seinem Heimpublikum viel Raum einnehmen wird. Aber das wird, glaube ich, nochmal ein spannendes Wochenende für den jungen Mann.
Ja, sozusagen die Übergabe des Zepters oder keine Ahnung, wie man das nennen sollte. Aber
Ja.
ich glaube, also ich kenne ihn leider persönlich nicht, aber so was ich gehört habe, muss er recht cool sein und ihn das ziemlich kalt lassen, was da rumherum geht. Entsprechend hoffe ich jetzt auch für ihn mal, dass das auch nächstes Wochenende so sein wird. Aber ja, der Druck ist natürlich groß. Man erwartet in Polen einen neuen Superhelden und man weiß ja bekanntlich, dass die polnischen Skisprungmedien da ziemlich viel an Druck ausüben können. Und
Ja.
ja, hoffe einfach, dass er damit wirklich auch so cool umgeht, wie man auch munkelt.
In Wisła ist ihm das ja zumindest schon mal hervorragend gelungen. Das ist vielleicht auch ganz gut, dass er da diese Vorerfahrung schon mal sammeln konnte. Auch da war das ja schon absehbar, dass er aktuell der beste Pole sein wird. Sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Der Jan hat uns noch gefragt, ob wir wissen, wer alles so dabei ist, weil es auch Gerüchte gab, dass einige die Station auslassen wird. Er bezog sich da vor allem auf die Japaner und die Norweger. Die Norweger haben ihr Aufgebot schon bekannt gegeben, aber es ist tatsächlich die erste Garde, also Vorfang, Lindvik, Sundal, Granerød, Langmoor, Østfold. Die werden da also unverändert hingehen. Bei den Japanern wissen wir es noch nicht genau, aber man kann schon davon ausgehen, dass es im Großen und Ganzen ein sehr, sehr ähnliches Feld sein wird wie jetzt bei der Tournee. Dementsprechend wird es, glaube ich, ziemlich interessant werden. Wir sehen ja dort ein Einzel am Sonntag um 16 Uhr und am Samstag um 14:15 Uhr die Quali dafür und um 16:10 Uhr dann das Superteam springen. Da bin ich mal gespannt, ob es da vielleicht ein bisschen Bewegung gibt, wer da so weit vorne landen wird.
Es könnte interessant werden. Nur noch statt so einem Japaner, ich weiß nicht, wie fest das in Stein gemeißelt ist, aber so wie ich gehört habe, sollten Kobayashi, Renny Kaido und Nakamura schon nach Sapporo reisen, respektive in die Heimat, um sozusagen auch wirklich was von der Heimat zu haben, bevor es dann wieder zurück nach Europa geht.
Okay, das heißt, ja, dann wären die wahrscheinlich kein Podiumskandidat im Superteam.
Ja, eher weniger. Stand jetzt wären sie es definitiv. aber ja, sonst wird es recht spannend. Sagen wir jetzt mal, wenn Raimund, Hoffmann nach Zakopane fahren, definitiv Deutschland, Österreich so oder so, Slowenien so oder so, Japan mit der ersten Garde auch so oder so, mit der zweiten eher weniger. Bei Norwegen weiß man nie. Könnte dann schon einen rechten Kampf ums Podest geben, ja.
Und die Schweiz im dritten Durchgang dann unter den Top 8.
Ja.
Auch kein Selbstläufer, aber möglich.
You never know, yes.
Ja. Okay, dann schauen wir mal, was das so bringt und wechseln rüber nach Villach. Ist ja gar nicht so weit von Bischofshofen auch aus die Tauernautobahn runter. Und wir haben dort gesehen einen Doppelsieg von Nika Preuß, zweimal vor Lisa Eder, am Montag Selina Freitag auf der 3 und am gestrigen Dienstag Agnes Reisch. Also zwei Podestplätze für Slowenien, zwei für Österreich und zwei für Deutschland. Und ich sage es ganz ehrlich, ich fand die Wettkämpfe sehr, sehr unspektakulär. Ich glaube, die wichtigste Nachricht für euch da draußen ist, das gelbe Trikot hat die Besitzerin gewechselt, weil Nozomi Maruyama in beiden Wettkämpfen auf Platz 8 gelandet ist, was für sie immer noch herausragende Platzierungen sind. Sie ist auch die einzige Springerin im Saisonverlauf, die es immer unter die Top 10 geschafft hat. Aber Andy, ich habe so das Gefühl, Nika Preuß marschiert jetzt einfach durch zum Gesamtweltcup-Sieg. Ich glaube, den spannendsten Teil der Saison, wenn es ums gelbe Trikot geht, den haben wir jetzt gesehen.
Ich glaube, ja, schon auch. Und da stimmen uns höchstwahrscheinlich sehr viele Leute auch zu, leider. Also nicht leider, ja, es hat sich so ein bisschen angedeutet, dass jetzt schon die Nika halt sich irgendwo stabilisiert, halt einfach Weltcup und Weltcup gewinnt, mal zwischendurch glücklicherweise auch wieder eine andere Dame, aber sie ist halt schon einfach wieder so die, ja, die halt das gelbe Trikot stand jetzt verdient trägt, ja.
Ich finde, dafür hat sie es sogar noch sehr, sehr spannend gemacht, wenn man sich die Abstände mal anschaut. Am Samstag waren es 2,7 Punkte auf Lisa Eder und gestern sogar nur 0,6. Also so ganz in der Überform ist Nika Priots noch nicht. So ein bisschen stellt man sich auch die Frage, wann darf denn Lisa Eder jetzt mal einen Weltcup-Springen gewinnen oder vielleicht auch Selina Freitag?
Wäre gestern eigentlich schon so der Moment gewesen.
Ja, die Gelegenheit war
Aber
günstig, ja.
ja, ich würde jetzt Nika schon auch ja, noch stabiler oder eher auch stärker auf einer Großschanze einschätzen. Aber ja, sie ist schon nicht ganz so übermäßig dominant wie letztes Jahr. Entsprechend könnte sich sehr gut auch mal für die Lisa eine Chance ergeben. You never know. Abby hat ja schon gezeigt, dass es in Oberstdorf dann, dass wenn sich die Gunst der Stunde ergibt, dann schlagt halt eine andere zu und das könnte schon vielleicht ein bisschen so weitergehen.
Dann ja, schauen wir noch kurz aufs österreichische Absteigen. Wie ich finde, weiterhin bemerkenswert, wie es die zwei vorne machen. Lisa Eder, wie gesagt, zweimal zweite. Julia Mühlbacher, auch super verlässliche Größe, Platz 12 und Platz 6, dann bestes Saisonergebnis. Aber ich glaube, so schwierig das für manche Nationen ist, dass sie sich nicht entscheiden können, wen wir jetzt mitnehmen sollen, weil sie zu viele haben, ist es bei denen jetzt so die Frage, wie macht man es da eigentlich hinsichtlich Olympia? Also sie hätten vier Plätze. Die Frage ist, wen nimmt man mit? Ist es dann zum Beispiel eine Lisa Hirner, die der Luigi ins Spiel gebracht hat, die zumindest im zweiten Wettkampf ihren ersten Punkt geholt hat im Weltcup der Spezialspringerin. Sie ist ja eigentlich nordische Kombinierer und nordische Kombiniererin und jetzt am Wochenende auch bei deren Weltcup unterwegs.
Kann schon sein, dass es dann so endet, ganz ehrlich, ja. Also hinten raus. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es sieht für Österreich schon leider schlecht aus. Aber ich gehe stark davon aus, dass sie mit dem Ziel, ja, eine Mannschaft an Olympia zu stellen, nach, ja, Milano fahren werden wollen. Aber wer es dann sein soll, ja. Am Ende schon noch Lisa, das stimmt schon. Also nicht die Eder, sondern die Hirner.
Ja, weil ansonsten muss man, also sie ist jetzt erst die dritte Österreicherin im Saisonverlauf, die überhaupt Weltcup-Punkte geholt hat. Wir haben im Saisonverlauf Springerinnen gehabt, die hier auch schon zu Gast waren in der Flugshow und sich zeigen konnten. Megan Vatsack war jetzt Teil der nationalen Gruppe. Anna Wiegler hat immer wieder Chancen bekommen, ist auch zumindest geschafft, sich zu qualifizieren, aber keine Punkte geholt. Und auch Chiara Kreuzer. Weit weg von der Form, die sie immer hatte. Also da zerbricht man sich, glaube ich, so ein bisschen den Kopf, wie man das macht beim ÖSV. Schwierige,
Ja.
schwierige Lage, leider.
Einfachsten wäre es, wenn sich jetzt zumindest ja, eine oder zweimal in den Punktenrängen aufdrängt, dann
Ja.
wüsste man, okay, gut, zumindest da ist klar, das Team haben wir zusammen, aber Stand jetzt muss es zuerst jemand machen.
Ja. Und wenn wir schon beim Thema nordische Kombiniererinnen sind, auch eine kleine Prognose, die der Lugi uns gefragt hat, wie es bei Gyda Westvold Hansen ausschaut. Da würde ich sagen, sie kann durchaus optimistisch sein. Also sie hat sich jetzt so etabliert als norwegische Nummer 4. Da ist klar Anna Undine Ström das Zugpferd. Heidi Dyhre Traserud macht nach wie vor einen soliden Job. Ja, wobei, Silje Opseth hat sich jetzt auch gefangen, ist auch besser gesprungen auf der Normalschanze, als ich es gedacht hätte. Eri Maria Quanda war gar nicht da. Und dann ist eben noch die Gida da, ja. Da hast du eigentlich fünf für vier Plätze. Ah, das ist.
Es könnte noch spannend werden, ja. Obwohl
Ja.
man hier schon sagen muss, sie, ja, sie springt eine recht stabile Saison auf ihrem Niveau. Entsprechend, boah. Okay, desto länger ich überlege, desto schwieriger wird es. Aber
Ja, es ist auch nicht so klar, wie ich es vorher gedacht habe, ja.
ja, das sind schon einfach fünf für vier Plätze, so wie es aussieht, ja.
Da kann sie im Grunde genommen sogar noch froh sein, dass Ingvild Midskogen jetzt so ein Formtief hatte, weil die sonst eigentlich auch eine Kandidatin ist, die dir locker unter die Top 20 springt mal. Dann wären es sechs für vier Plätze. Also, puh.
Ja.
Aber
Aber
sie hat auf jeden Fall noch die Chancen. Das auf jeden Fall. Ich glaube,
ja.
sie hat besser abgeschnitten bislang, als viele das vorher geglaubt haben.
Definitiv. Aber ja, kann dann gut sein. Würde ich jetzt mir vorstellen, dass man alles dafür tut, dass man zu fünft nach, also zur Olympia gehen kann und dann halt vielleicht jetzt eher darauf tendiert, Silje auf der Großschanze einzusetzen, weil man ja bekanntlich weiß, sie hat eher Mühe mit den Kleinschanzen und
Ja.
kann so noch ein bisschen spielen, dass irgendwie mehrere Athletinnen die Chance haben, aber ist schon schwierig, ja.
Und dann noch Teil 3 der Kombiniererinnen, die es ja eigentlich immer noch sind. Team Finnland ist auch noch mit Fragezeichen ausgestattet. Ich würde mal sagen, Jenni Rautio-Nahho hat sich jetzt ziemlich fest gebissen, als 13. und 21. Da besteht, glaube ich, kein Zweifel, dass die mit nach Predazzo fährt. Und dann hast du nach aktuellem Kenntnisstand, wenn ich mir die Quotenplätze so anschaue, hätte Finnland aktuell sogar vier Plätze bei den Frauen. Also da hast du Spielraum. Ich glaube, da ist man ziemlich zufrieden mit dem, was Minja Korhonen aktuell so veranstaltet. Die ist auch stabil. Hetta Hirvonen hatte einen starken Start, hat jetzt aber so ein bisschen nachgelassen. Aber selbst wenn du die auch noch mitnimmst, hättest du immer noch einen freien Platz.
Ja, ich bin ganz ehrlich gerade im Herumschauen, wer dann der vierte oder vierte Platz haben sollte.
Ja, gut,
Julia
Sophie.
Kickhänen, oder?
Ja, aber die lässt jetzt Lugnow zum Beispiel auch wieder aus. Da haben dann auch wieder andere die Möglichkeit, sich zu zeigen. Wie zum Beispiel eine Sofia Matella, die zum ersten Mal in die Punkte gesprungen ist als 26. Also
Ja.
auch spannend.
Ja, also stechen eigentlich zwei Athletinnen raus und dann lässt das Ganze offen für Spekulation oder ja, Formhöhepunkte, würde ich mal sagen.
Allein, dass wir überhaupt drüber reden, dass Finnland vier Quotenplätze hat, das hat es ja im Frauenskispringen vorher noch nie gegeben. Also von da ist das mal ein positives Zeugnis für das, was sie da entwicklungsmäßig geleistet haben, auch wenn die Umstände natürlich nicht so schön sind, dadurch, dass die nordische Kombination da nicht im Programm ist. Aber so nehmen wir es mal hin. Wir schauen noch auf die deutschen Skispringerinnen, die es jetzt durch Agnes Reisch geschafft haben, als zweite Nation in dieser Saison drei aufs Podest zu bringen. Das hat vorher nur Norwegen geschafft. Ich könnte mir vorstellen, dass Heinz Kutin in seinem Job als Bundestrainer gerade sehr zufrieden ist mit dem, wie sich das Team in der Breite aufstellt und vor allem, wie stabil diese unterwegs sind. Also sie haben jetzt alle, bis auf Katharina Schmid, die ab und zu mal aus den Top 10 rausfällt, aber Selina Freitag und Agnes Reisch eine echt ordentliche Top-10-Serie am Start und im Fall von Selina weiß sie sogar eine kurze Podest-Serie. Also da stimmt sehr, sehr viel aktuell, würde ich mal behaupten.
Ja, also ich wäre definitiv zufrieden in so einer Trainerrolle, ganz ehrlich. Nee, also wie du es gesagt hast, das ist stabil in der Breite. Klar fällt jetzt irgendwie noch ein bisschen die Siegerspringerin, aber wenn man, ja, zumindest immer eine Athletin, was jetzt im Vielach zweimal der Fall war, eine Athletin auf das Podest bringt. Ja, gibt nur drei Nationen, die das können schlussendlich. Entsprechend definitiv coole Entwicklung, ja.
Und es soll ja auch schon deutsche Skispringerinnen gegeben haben, die ohne Weltcupsieg zu Olympia gefahren sind und da dann den ganz großen Wurf gelandet haben. Also sag niemals nie.
Ja, ich lasse mich sehr gerne immer für solche Überraschungen überreden. Das finde ich persönlich immer Highlight, aber das werden wir dann bald mal wissen.
Ja, es ist noch ein Monat, bis es dann losgeht in Predazzo. Die Zeit tickt. Ich hätte zum Abschluss noch eine ziemlich provokante Frage vor dem Hintergrund dessen, was wir da gesehen haben, weil ich ja auch schon sagte, an sich fand ich die Springen nicht spektakulär. Wie sollen eigentlich Skispringerinnen in hohen Weitenbereichen gute Landungen setzen? Vor allem im Wettkampf. Also wie sollen Sie das lernen, wenn Sie gar nicht so weit springen gelassen werden? Also ein Training ist schön und gut, aber es ersetzt ja nicht die Drucksituation eines Wettkampfs.
Ja, das finde ich schon eigentlich, also die Frage finde ich gerechtfertigt, absolut. Ich finde es jetzt halt schon, wenn man so viel auch die Weiten einfach insgesamt anschaut, man ist extrem vorsichtig. Klar, dass man jetzt keine Wettkämpfe haben will, wo die Springerinnen, keine Ahnung, jede zweite über Hillsize springt, das will man definitiv vermeiden, weil es einfach für die Gelenke und potenzielle Verletzungen keinen Sinn macht. Aber so extrem übervorsichtig finde ich jetzt schon, ja, finde ich nicht so attraktiv. Gerade, dass jetzt zumindest Top 3 sich in Richtung Hillsize bewegt, dann das müsste man ranarbeiten. Und ist ja nicht so, dass, also ganz ehrlich, die Frauen können genauso gut landen wie die Herren dort unten, wenn man, ja, wenn man es zulässt. Klar, es kann immer was passieren. Das ist leider so im Spitzensport, aber irgendwo muss man es auch zulassen und ihnen die Chance geben, ganz ehrlich.
Ja, und du machst ja auch dein eigenes Produkt damit unattraktiver. Gerade wenn du jetzt so einen Skisprungtag hast wie gestern oder vorgestern, du guckst dir erst dieses Springen in den Villach an, auf einer Schanze, wo du an die 100 Meter springen kannst oder sogar über 100 Meter, wo sich der Wettkampf aber dann spätestens bei 94, 95 Metern entscheidet und eine halbe Stunde später geht es in Bischofshofen halt los, wo du über 140 locker springen kannst. Also wenn
Ja.
man das Produkt wirklich verkaufen möchte, sollte man sich auch da mal hinterfragen, was man da eigentlich so anbietet.
Ja, und ich kann es absolut verstehen, wenn man vorsichtig ist mit dem Anlauf, wenn die Verhältnisse extrem wechselnd sind, weil man es dann nicht mehr gut kontrollieren kann, in welche Richtung das geht und das dann einfach auch mal ziemlich rasch sehr gefährlich werden kann. Aber jetzt rückblickend auf Villach, ich habe den Wettkampf nicht von A bis Z geschaut, aber die Verhältnisse waren jetzt nicht so, dass man es nicht ungefähr ahnen hätte können, in welche weiten Richtung es geht. Darum finde ich schon recht zögerlich die ganze Anlaufwahl.
Es war gestern ein bisschen Schneefall, aber auch nicht wer weiß wie wild. Also das haben wir schon ganz anders gesehen. Es war an beiden Tagen also kaum Wind an der Schanze. Das lief super flüssig durch. Also es war berechenbar wie sonst nur irgendwas. Also das, ja, finde ich weiterhin schwierig und ja, habe leider aber auch nicht viel Hoffnung, dass sich das jetzt großartig noch bessert in nächster Zeit. Uns bleibt aber noch als letztes übrig, auch hier noch einen Adler zu vergeben. Das war ja auch eine ganz normale Weltcup-Station. Und wir hatten im Vorfeld zwei Kandidatinnen. Die eine hat ihr Debüt gegeben als 16-Jährige. Wir haben dann aber gesagt, das war schon ein super Einstieg, aber da dürfte durchaus noch mehr kommen bei dem Potenzial, was sie hat. Taya Terboschek. Nämlich, deswegen haben wir uns für eine US-Amerikanerin entschieden, nämlich Paige Jones. Am ersten Wettkampf mit Platz 27 jetzt noch nicht so spektakulär, aber im zweiten dann ihr bestes Weltcup-Ergebnis auf die 17 verbessert. Und ja, auch da als Zeichen mal wieder, dass die US-Amerikanerinnen, anders übrigens als ihre männlichen Kolleginnen, in der Breite richtig gut aufgestellt sind aktuell.
Ja, also Adler definitiv verdient und ich finde es mega cool, wie sich die amerikanischen Ladies da ja, als Team irgendwie zusammenfügen und jetzt noch nicht ganz an der Spitze, aber ja, an der erweiterten Spitze sich etablieren. Cool zu sehen.
Vor allem ja, und das kann man an der Stelle auch nochmal hervorheben, da hat ja auch eine ehemalige Skispringerin ihre Hände mit im Spiel. Lene Jahr ist eine von ganz, ganz wenigen Trainerinnen, wo wir wissen, dass sie da schon ihren Fußabdruck hinterlassen hat. Ist ja als Co-Trainerin da und deswegen, ja, sehr, sehr cool, das zu sehen. Nächste Station ist jetzt Villach, nach Villach Ljubno, wieder Normalschanze. Dürfen wir uns, glaube ich, wieder fantastische Zuschauerzahlen erwarten, so wie wir das aus den letzten Jahren kennen, immer so an die 10.000. Also das ist so das Planitza des Frauenskisprings, so bezeichnen sie sich ja auch ganz, ganz gern noch, wenn die Zukunft ja so ein bisschen auf der Kippe steht. Da gibt es am Freitag um 12 Uhr die Quali für den Wettkampf am Samstag, der ebenfalls um 12 ist, und Sonntag dann 10.45 Uhr, 10.45 Uhr und 12 Uhr Quali Nummer 2 und Wettkampf Nummer 2. Aber auf deiner Skisprunglandkarte ist das ein blinder Fleck, da bist du nie gesprungen, Andi, oder? Auf der
Nee, das
Schanze.
gab es bei mir nie. Obwohl ich schon gehört habe, das muss eigentlich noch recht eine coole Chance sein zum Springen, aber habe es nie dorthin geschafft. Nee, leider nicht.
Haben wir was gemeinsam? Ja. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Ich gehe wieder von einem großen Teilnehmerfeld aus. Das dürfen wir auf jeden Fall bei Villach nicht unter den Tisch fallen lassen. Es waren 72 Athletinnen am Start. Wirklich sehr beeindruckende Zahl. Ich glaube, das wird in Ljubno jetzt sehr ähnlich sein. Also von daher, ja, sehr cool, was es da für einen Zuspruch gibt. Aber auch da merkt man, es wird jetzt langsam ernst Richtung Olympia. Und was das so gegeben hat, besprechen wir dann natürlich in der nächsten Ausgabe. Deswegen darf ich mich für heute bei dir bedanken, lieber Andi, dass du mit dabei warst. Hat wie immer großen Spaß gemacht.
Ja, danke schön und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal diese Saison. Ich weiß nicht, ob du mich noch dabei haben willst. Nee,
Wieso sollte ich das nicht tun?
hat wie immer Spaß gemacht. Ja, nach einer extrem spannenden Skisprungzeit und freue mich natürlich, das nächste Mal wieder dabei zu sein.
Perfekt, dann verbleiben wir doch einfach so. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß mit den Springen in Zakopane und Ljubno. Und bis zum nächsten Mal. Gilt's, fliegt's, soweit es geht.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.